Deutschlandfunk. Der Tag.
Gera. Gera im Osten von Thüringen. Das ist jetzt nicht der Mittelpunkt der Welt. Aber es ist eine Stadt, in der etwas passiert ist, was für viel Unmut sorgt und auch für ordentlich Diskussionen. Denn Gera hat einen neuen Stadtratsvorsitzenden. Das alleine wäre jetzt noch nicht so irre aufregend. Worüber diskutiert wird, ist, mit welchen Stimmen Reinhard Etzroth von der AfD in dieses Amt gewählt wurde. Denn die AfD allein hat zu wenig Stimmen. Die CDU bestreitet das, aber es wird vermutet, dass die CDU mit abgestimmt hat für diesen Kandidaten. Wäre das so? Das wissen wir nicht, geheime Wahl, aber wäre das so, dann hätte die CDU ihren Fehler aus dem Februar wiederholt, denn da hat sie zusammen mit den Stimmen von AfD und FDP Thomas Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten gewählt. Wir gucken uns dieses Wahlergebnis an und wir wollen klären, ob die Stadtratwahl in Gera ein zweiter Tabubruch ist. Weiteres Thema im Podcast heute am 25. September ist Alexei Nawalny. Trotz eingefrorener Konten und einigen anderen Einschränkungen, er will zurück nach Russland. Nur kann er das eigentlich oder ist es ein Manöver aus dem Kreml, um ihn aus Russland rauszudrängen? Das gucken wir uns genauer an. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Reinhard Etzroth von der AfD ist gestern Abend gewählt worden als neuer Vorsitzender des Stadtrats von Gera in Thüringen. Und zwar mit 23 von 40 Stimmen. Die AfD selbst hat aber nur 12 Plätze im Kommunalparlament. Und da muss man jetzt kein Rechengenie sein. Etzroth muss einige Stimmen aus anderen Fraktionen bekommen haben. Und darüber entspinnt sich gerade ein Streit, vielleicht sogar mehr als das. Denn wir erinnern uns, da war doch was im Februar. Da ist Thomas Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten gewählt worden von Thüringen. Und zwar mit den Stimmen der AfD und eben auch der CDU. 3 Tage später ist Kemmerich dann zurückgetreten. Und wir fragen uns an dieser Stelle, ist diese Stadtratwahl von Gera ein neuer, ein weiterer Tabubruch? Und das gucken wir uns an, gemeinsam mit unserem Landeskorrespondenten für Thüringen, mit Henry Bernhard. Henry, das ist ja jetzt eine geheime Wahl gewesen. Wir wissen also nicht, wer da wie seine Stimme abgegeben hat. Es gibt allerdings Vorwürfe von Susanne Hennig-Welzow, das ist die Landeschefin der Linken. Die ist sich sicher, dass die CDU Stimmen abgegeben hat für Etzroth. Der Landeschef der CDU, Christian Hirte, sagt, die CDU hat den AfD-Kandidaten nicht gewählt. Wo kommen die Stimmen her für den AfD-Kandidaten?
Wir wissen es nicht. Also ich habe vorhin auch mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Gera Stadtrat gesprochen. Er sagte, wir waren es definitiv nicht. Die CDU hat dort 6 Sitze. Er sagt, wir haben das vorher abgesprochen und alle haben es mir in die Hand versprochen, dass sie den AfD-Kandidaten nicht wählen. Alle anderen sagen aber auch, dass sie es nicht gewesen seien. Also es ist eine schwierige Lage jetzt. Es sitzen ja 11 verschiedene Parteien und Fraktionen im Gera Stadtrat, von der AfD, was die größte Fraktion ist, bis zur Partei, die Partei. Mhm. Das ist sehr zerstückelt, zerbröselt und man weiß wirklich jetzt nicht, wo die Stimmen herkommen. Aber natürlich liegt der Verdacht nahe, dass es nicht von den Linken, nicht von den Grünen und nicht von der SPD kommt.
Der Unmut, wie groß ist der denn gerade? Kannst du uns das nochmal ein bisschen beschreiben? Was hast du da mitbekommen?
Na, die Empörung bei den Linken, bei den Grünen und bei der SPD ist sehr groß. Da wird natürlich wieder von einem Tabubruch gesprochen und wird natürlich auch an den Februar erinnert, an die Wahl von Thomas Kemmerich. Bei der CDU ist die Erregung nicht groß. Da sagt man nur, wir waren es nicht. Ich habe auch vorhin mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden ja gesprochen in Gera und er konnte auch keine wirkliche Begründung abliefern, warum sie den AfD-Kandidaten nicht gewählt haben wollen. Er sagt, es läge an der Partei und an der Person, konnte mir aber auch keine Begründung dazu sagen. Er sagt, er kennt ihn nur aus dem Stadtrat und mehr nicht und das würde dann nicht so ausreichen. Also man schwimmt da so ein bisschen rum bei der CDU, aber man sagt, wir waren es nicht.
Gibt es denn eigentlich auf kommunaler Ebene Annäherungen zwischen CDU und AfD in Thüringen?
Es gibt die immer wieder und nicht nur zwischen AfD und CDU, sondern auch manchmal zwischen AfD und SPD und mal mit den Linken. Da gibt es wieder großen Proteststurm dann in Erfurt. Aber die Aufschreie werden auch leiser. Es sind dann meist stellenweise zusammenarbeiten, also keine Koalition oder sowas, sondern es geht manchmal um kleine Sachfragen. Manchmal wird auch ein Antrag gemeinsam eingebracht. Aber man darf auch nicht vergessen, Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken hat, als er noch ein Mandat hatte im Landtag, auch für den AfD-Kandidaten für das Vizepräsidentenamt im Landtag gestimmt. Und er hat danach das begründet, er wolle mit seiner Stimme den Weg freimachen für die parlamentarische Teilhabe, die jeder Fraktion zugebilligt werden müsse. Das hat ihm große Protest eingebracht von seiner Koalition, vor allem natürlich auch von seiner Partei Die Linke. Aber er stand dazu und sagte, wenn Ihnen diese Rechte zustehen, dann müssen wir ihnen auch lassen. Und ähnlich könnte man ja auch in Gera argumentieren.
Lass uns doch noch mal gucken auf den Februar, also diese Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Da ist Thomas Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten gewählt worden, zum Kurzzeitministerpräsidenten im Nachklapp, muss man sagen, mit Stimmen eben der AfD und auch der CDU. Das wurde als Tabubruch bewertet, dieses Stimmverhalten. Ein paar Tage später ist der Kemmerich ja dann auch zurückgetreten. Der politische Druck war eben einfach zu groß. Ist diese Stadtratwahl von Gera jetzt ein zweiter Tabubruch? Kann man das so bewerten?
Ich würde es tiefer hängen. Es geht nicht um eine Ministerpräsidentenwahl, sondern es geht um den Vorsitzenden eines Stadtrates. Wenn man sich mal anschaut, was macht denn so ein Stadtratsvorsitzender? Der muss die Sitzung des Stadtrates leiten, der soll für Ordnung und einen ordentlichen Ton in den Sitzungen sorgen. Er kann Störer, aber auch nur mit Zustimmung des Gemeinderats ausschließen von der Sitzung und muss am Ende dann das Protokoll unterschreiben. Also das ist kein gewaltiges, kein wirklich sehr, sehr repräsentatives Amt. Aber natürlich ist es ein Zeichen für eine Normalisierung der AfD. Und zwar also, ja. nicht, dass sich die AfD selbst normalisieren würde, sondern dass andere Parteien sie möglicherweise für normal halten.
Die CDU hat wegen dieser Wahl im Februar ja auch ordentlich einen von Bug bekommen. Das hatte auch personelle Konsequenzen. Mike Moring war dann noch Chef der Thüringer CDU, Fraktionschef, der hat dann beide Ämter aufgegeben. Wie ist denn eigentlich der Zustand der CDU im Moment und was ist mit Moring? Was kannst du uns da sagen?
Also wenn man den Zustand der CDU als desaströs bezeichnet, ist es wahrscheinlich noch höflich. Es gibt ja jetzt seit vergangenem Wochenende einen neuen Vorsitzenden, der Christian Hürth, der ist mit 67% gewählt worden. Also das sind keine üppigen Zahlen, der hat auch keine dolle Rede gehalten. Mike Moring sitzt noch im Landtag, wird aber in Thüringen nicht nochmal antreten, möchte aber in den Bundestag. Da gibt es aber auch Streit mit einem anderen Kandidaten, der im gleichen Wahlkreis auch antreten möchte. Also Moring hält seine Karriere noch nicht für beendet. Er ist ja auch ein sehr begabter Politiker, der sich im Februar wahrscheinlich völlig vergaloppiert hat. Aber er sieht seine Zeit sozusagen noch nicht vorbei in der CDU. In der CDU in Thüringen mit den Leuten, die jetzt da sind, die im Landtag sitzen, es ist schwierig. Also es ist ja auch so, dass normalerweise der Parteivorsitzende als erstes den Zugriff hat auf die Spitzenkandidatur für die nächste Landtagswahl. Aber Christian Hürte will das gar nicht werden. Ja, also der möchte gar nicht nach Thüringen kommen. Und die Nächsten, die in der Fraktion was zu sagen haben, wie Mario Vogt, der Fraktionsvorsitzende, scheint da auch keine große Lust zu haben, weil man natürlich auch weiß, dass man gegen Bodo Ramelow keine großen Chancen hat.
Ist das tatsächlich der Grund dafür oder steckt da vielleicht auch dahinter, okay, diese Posten müssen besetzt werden und wir verwalten das jetzt einfach? Also ist der Zustand der CDU in Thüringen tatsächlich so schlecht?
Naja, die CDU ist schon sehr lange zerstritten und gespalten in Thüringen und jetzt ist halt diese Spaltung auch wieder offen ausgebrochen, die so ein paar Jahre von Mike Moring auch zusammengekittet wurde mit Ämtern, mit Pfründen. Die gibt es jetzt nicht mehr so und diese Einheit. Und da kocht jetzt jeder sein eigenes Süppchen und man möchte am Ende nicht der sein, der die nächste Wahl verliert.
Kann ja auch ein Motivationsgrund sein, also wenigstens nicht verlieren. Ja, okay, ich verstehe. Lass uns noch mal gucken auf Thomas Kemmerich, wenn wir jetzt schon noch mal über den Februar sprechen. Was ist mit dem? Der will wieder kandidieren als Landesvorsitzender der FDP. Das ist richtig, ne?
Er will wieder kandidieren und das liegt daran, dass er auch noch nicht verstanden hat, wo das Problem liegen soll, dass er wieder kandidiert. Ich glaube, er hat noch nicht verstanden, was er im Februar angerichtet hat in Thüringen, was er auch seiner eigenen Partei damit mitgegeben hat. Er wird ja von der Parteispitze, von der FDP, von Christian Lindner förmlich bekniet, nicht nochmal anzutreten. Ja. Er sagt aber, wir machen hier unsere eigenen Entscheidungen, ich trete wieder an. Ob er wieder für den Landtag kandidieren will, lässt er noch offen, aber es gäbe da in meiner Sicht, wenn ich mich in seine Perspektive versetze, nichts, was dagegen spricht. Es soll jetzt zum nächsten Parteitag, wird es wohl auch einen Gegenkandidaten geben von einem in der FDP, der sagt, so geht's nicht. Also wir müssen das verarbeiten, was da passiert ist im Februar und da kann Kemmerich nicht Parteivorsitzender werden. Also der Parteitag könnte durchaus lebhaft werden, aber insgesamt hört man aus der FDP eher die Meinung, also wir wissen gar nicht, was wir jetzt falsch gemacht haben sollen. Wir hatten doch Erfolg, wir haben Ministerpräsidenten gehabt. Wer hat das schon mal gehabt in der FDP?
Wo du das gerade nochmal mit Christian Lindner angesprochen hast, also dass er den Kemmerich jetzt quasi bekniet, nicht nochmal anzutreten. Ich meine, wegen ihm ist an Lindner die Vertrauensfrage gestellt worden. Das kann er sich doch unmöglich irgendwie ein zweites Mal antun wollen.
Christian Lindner wird das nicht wollen, aber Thomas Kemmerich wird das möglicherweise machen. Also wir haben ja damals hier überall vor den Häusern und Büros gestanden, als Christian Lindner da war, um Thomas Kemmerich zu überzeugen, dass ein Rücktritt vielleicht doch ganz sinnvoll wäre als Ministerpräsident. Das hat 4 Stunden gedauert, bis er ihn rum hatte. Und da war die Republik in Aufruhr.
Oh ja.
Und von daher, glaube ich, ist es durchaus wahrscheinlich, dass Kemmerich nochmal antritt und auch nicht einsieht, wo das Problem liegen soll. Aber er ist kein Rechter, sondern ich glaube, es fehlt da mitunter ein bisschen an intellektueller Einsicht bei ihm.
Nach der Wahl im Februar, da hatte man sich ja auch auf Neuwahlen geeinigt in Thüringen im April 2021. Bereiten sich die Parteien eigentlich schon irgendwie darauf vor? Gibt es da irgendwas, wo man sagt so, oh ja, jetzt geht's ja vielleicht mal los?
Also sie müssen sich natürlich vorbereiten, weil vieles Formale zu regeln ist. Es müssen ja in kürzester Zeit, also man hat, wenn man Neuwahlen macht in Thüringen, nur 33 Tage Zeit, die Listen aufzustellen und auch die Wahlkreiskandidaten. Das ist eine extrem kurze Frist, zumal wenn man bedenkt, dass zum Beispiel die AfD für 4 Kandidaten auch mal 2 Tage braucht, weil so viel diskutiert wird. Mhm. Da gibt es viel vorzubereiten, aber alle Parteien sagen, wir stehen zu diesem Termin im Februar, aber unter der Hand hört man, dass eigentlich keiner so richtig wirklich Lust drauf hat. Und es ist sehr gut möglich, dass die eine oder andere Partei, möglicherweise die CDU, das Ganze verschleppt. Also es gibt die Möglichkeit, den Haushalt zu verschleppen ins nächste Jahr. Dann gäbe es sozusagen, der müsste noch verabschiedet werden, bevor man zu Neuwahlen tritt. Das ist Teil der Vereinbarung, die man gemacht hat zwischen Rot-Rot-Grün und CDU. Und dann müsste man die Neuwahlen schieben. Auch bei den Grünen ist keine große Lust da, aber offen sagt das noch keiner, dass man es verschieben will, aber es ist gut möglich, dass es passiert. Und ich habe auch gehört, dass es Stimmen geben soll in der CDU-Fraktion, dass die Fraktionsspitze ja beschließen kann, was sie will, oder auch die Parteispitze, dass sie dann aber letztlich ihre Stimme für die Auflösung des Landtags geben müssen, denn dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Und dass sie die möglicherweise nicht geben werden. Denn machen wir uns nichts vor, es ist trocken und warm im Landtag und die CDU hat keine übermäßig vielen Stimmen bei der nächsten Landtagswahl zu erwarten.
Henry, jetzt zum Schluss nochmal deine Einschätzung. Was glaubst du denn jetzt, das, was da in Gera passiert ist, also dieses Stimmverhalten eben bei der Stadtratwahl, glaubst du, das wird noch weitere Kreise ziehen? Oder spricht man jetzt kurz drüber, wird es ein kleiner Aufreger und dann war es das aber?
Ich würde mal tippen, dass es ein Aufreger ist jetzt und dass man vielleicht bei nächsten ähnlichen Wahlen da noch ein bisschen genauer hingucken wird. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt über Wochen ein kontroverses Thema sein wird und man darauf drängen wird, dass der Stadtratsvorsitzende wieder abgewählt wird. Ich denke, man wird damit leben und man wird seine Urteile und Vorurteile über die anderen Parteien pflegen und nähren.
Henry, danke dir für die Einschätzung hier bei uns in der Tag.
Gern doch.
Er möchte gerne zurück nach Russland. Die Frage ist nur, geht das überhaupt so einfach? Alexei Nawalny, der russische Oppositionspolitiker, ist mittlerweile aus dem Koma erwacht und auch raus aus der Berliner Charité. Mittwoch ist er entlassen worden, nachdem er rund einen Monat behandelt worden ist, weil er eben mutmaßlich vergiftet wurde. Seit gestern wissen wir, offenbar hat ein russisches Gericht das Vermögen von Nawalny eingefroren, während er im Koma gelegen hat. Und das Gericht hat auch darüber entschieden, dass Nawalnys Wohnung in Moskau nicht verkauft, verschenkt oder verpfändet werden darf. Wenn das alles nicht mehr geht bzw. eingeschränkt ist, wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass Nawalny zurückkehren kann in seine Heimat? Paulina Milling arbeitet für das ARD-Studio Moskau und gibt uns dazu jetzt eine Einschätzung. Paulina, was ist eigentlich der Hintergrund dafür, dass das russische Gericht diese Sanktion gegenüber Nawalny verhängt hat?
Es ist ein Gerichtsprozess, der schon seit längerem läuft und der hochspannend ist. In diesem Gerichtsprozess gab gab es bereits schon auch so Urteile. Nawalny und seine Mitstreiterinnen wurden zu Schadensersatzklagen bereits verdonnert. Knapp 1 Million Euro steht da im Gespräch. Und es hängt mit einem Geschäftsmann, der bekannt ist in Russland, der mehrere Restaurants betreibt und ein Catering-Service und der mit wiederum einem anderen Unternehmen zusammenhängen soll, was Nawalny in einem Video bei YouTube vorgestellt hatte, in einer Recherche und in dieser Recherche diesem Unternehmen vorgeworfen hat, verdorbenes Essen an die Schulen und Kindergärten auszuliefern. Dieser Vorwurf stand da in dem Video und dann hat dieses Unternehmen geklagt, das heißt, es heißt Moskauer Schüler. Und im Laufe dieses Prozesses eben gab es eine bereits die Schadensersatzforderung. Und dieser Geschäftsmann, er heißt Jewgeni Prigozhin, hat mittlerweile erwirkt, dass diese Schadensersatzforderung an ihn persönlich gezahlt wird und nicht an dieses Unternehmen. Warum das so interessant und wichtig ist, weil dem Geschäftsmann eine Nähe zu Wladimir Putin nachgesagt wird. Er wird von den Medien in Russland auch als Putins Koch bezeichnet, weil er angeblich für die Führungselite in Russland eben auch Catering betrieben hat. Putin bestreitet eine enge Verbindung, aber das ist eine schillernde Persönlichkeit und er hat erst vor kurzem gesagt, er werde Nawalny zwar nicht bis ins Jenseits verfolgen, der Prigozhin eben, er würde jetzt sozusagen die Gerichtsprozesse oder die Verfolgung auf unbestimmte Zeit verschieben, aber er werde dem mit Freude weiter nachgehen.
Das ist also der Hintergrund. Und dass das jetzt in diesen Zeitraum fällt, wo Nawalny eben hier im Koma in der Berliner Charité gelegen hat, das ist mehr oder weniger Zufall?
Das kann man so sagen, aber es ist natürlich ein Zeichen. Zumindest wird es so interpretiert von Nawalnys Team. Es gab auch gestern einen Livestream auf seinem Kanal, wo seine Mitstreiterinnen und Unterstützer eben veröffentlicht haben, dass das Ganze relativ kleinlich wirkt, dass man jetzt versucht, so auf diese Weise trotzdem so kleine Piekser auf Nawalny zu setzen.
Vielleicht können wir noch mal klären, wofür Nawalny steht, Paulina, weil wenn wir hier von Oppositionspolitiker sprechen, man könnte natürlich auch sagen Aktivist oder Blogger. Also was heißt das dann? Wenn wir uns jetzt nochmal seine Themen oder sein Thema vor allen Dingen angucken, da geht es ja oft darum, die Korruption russischer Funktionäre oder Behörden aufzudecken. Mit welchen Methoden macht er das?
Also Nawalny ist natürlich im Westen der bekannteste Kreml-Kritiker, das ist unbestritten. In Russland ist er auch bekannt, in liberalen Kreisen, unter jungen, auch netzaffinen Menschen, weil er ganz genau, wie du das gesagt hast, vor allen Dingen für Korruptionsrecherchen bekannt ist. Er hatte ja diesen Fonds für Korruptionsbekämpfung. Er musste den im Laufe dieses Prozesses, den ich jetzt vorgestellt habe, auflösen. Und er ist mit seinem Team sozusagen verschiedenen Verdachtsfällen nachgegangen. Am Anfang war das so, dass er über Minderheitsanteile irgendwie sich Bilanzen von Unternehmen besorgt hatte und dann versucht hat herauszufinden, wer mit wem Geschäfte macht, wie man da sozusagen verbunden ist. Und ganz bekannt ist seine Recherche über Dmitri Medvedev. Die Bilder, die da aufgenommen wurden, sind von seinem Team, das sind so Drohnenaufnahmen, zeigen ein großes Anwesen, eine Luxusvilla mit einer Stelle für Boote, die dort anlegen können. Und das soll sozusagen unter Deckmantel von gemeinnützigen Organisationen eben Dmitri Medvedev gehören. Das war so der große Coup, den Nawalny gelandet hat. Also er hat in seinem Team Menschen, die juristisch sich gut auskennen. Er ist selber Anwalt und er hat sich sozusagen auf die Fahne geschrieben, eben die Korruption in Russland aufzudecken, sie aufzuzeigen. Und so wird er auch in Russland dafür geschätzt, dass er eben sehr gut diese Geschichten erzählen kann, die Hintergründe durchleuchten kann und er kann auch sehr gut mobilisieren. Aber er ist in der russischen Opposition, die relativ zerstritten ist, auch nicht unumstritten, weil er ist schon mal wegen nationalistischer Parolen aufgefallen oder er hat am russischen Marsch teilgenommen. Das war eine Kundgebung von rechtsstehenden Gruppierungen. Und da hat man sich schon von ihm distanziert. Aber er ist eben ein Mensch, der sehr gut netzaffines Publikum begeistern kann, mobilisieren kann und auch eben solche schwierigen, komplizierten Zusammenhänge sehr spannend erzählen kann.
Kommen wir nochmal zurück auf, naja, ich nenne es jetzt mal Nawalnys Freiheit. Was ich damit meine, ist die russische Regierung, die ja erklärt hat, Nawalny steht es frei, nach Russland zurückzukehren. Wie frei ist er denn da tatsächlich, das zu machen, das für sich zu entscheiden, in seine Heimat zurückzukehren?
Also er hat ja sich schon dazu bekannt, beziehungsweise sein Team hat es bereits mehrfach betont, dass Nawalny vor allen Dingen jemand ist, der mit Russland eng verbunden ist und auch in Russland weiterhin wirken möchte. Das heißt, es steht nicht zur Debatte mittlerweile, dass er nach Russland zurückkehren wird. Es ist nur bisher die Frage, wann er das gesundheitlich schafft. Rein aus formalen Kriterien wird er das natürlich machen können, weil er ja einen russischen Pass hat. Aber es ist natürlich die Frage, unter welchen Bedingungen wird er dann weiter in Russland seiner Tätigkeit, seinem Aktivismus, seinen Recherchen nachgehen. Dmitri Peskow, der Kreml-Sprecher, hat ja auch mit so einem leichten Unterton gesagt, ja, er kann ja jederzeit zurückkehren, aber zurzeit gibt es ja keine Flugverbindungen. Vielleicht werden ihm seine Freunde wieder einen Privatjet zur Verfügung stellen. Das klingt so wirklich ein bisschen säuerlich, ein bisschen schnippisch. Und das ist aus meiner Sicht schon ein Zeichen davon, dass er auf jeden Fall bei einer Rückkehr damit rechnen muss, dass er weiterhin verfolgt wird. Vor allen Dingen, dass es weiterhin Überwachung geben wird. Davon hat Nawalny selbst sehr viel erzählt und auch sein Team hat erzählt, dass auch bei der Reise, wo er zuletzt war, wo er dann mutmaßlich vergiftet worden ist, auch fast rund um die Uhr überwacht worden ist. Also zumindest damit wird er auf jeden Fall rechnen müssen.
Bedeutet auch, seine Arbeit als Kreml-Kritiker, als Oppositionspolitiker wäre damit eingeschränkt.
Kann man sagen, er hat sich natürlich bisher davon wenig beeindrucken lassen, weil er ja auch dafür bekannt ist, dass er immer wieder nach diesen in Anführungszeichen Schlägen aufsteht. Also er wird verhaftet, kommt raus und macht weiter. Er kann natürlich auch damit rechnen, dass wahrscheinlich weitere Anschläge auf ihn verübt werden würden, weil auch jetzt dieser Angriff nicht der erste war. Er wurde ja mindestens schon zweimal angegriffen nach Angaben seines Teams. Und was natürlich auch noch bevorsteht oder sozusagen droht, sind weitere Klagen und Gerichtsprozesse, weil je größere Schlagzeilen sein Team und er mit seinen Recherchen machen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendjemand vor Gericht zieht und eine Klage anstrengt. Deswegen, damit wird er auf jeden Fall rechnen müssen. Das sind Einschränkungen, aber bisher hat er halt eben gezeigt, dass er sich davon nicht abbringen lässt.
Gibt es denn da eigentlich eine Solidarität innerhalb der russischen Opposition? Wie verhält man sich denn da zu Nawalny?
Die Opposition in Russland ist ja recht zerstritten beziehungsweise gar nicht so richtig einig. Ich würde sagen, dass es eine breite Solidarität gibt, vor allen Dingen in der kremlkritischen Öffentlichkeit. Also Personen, die bekannt sind und die sich dazu äußern, die sich dazu geäußert haben, dass sie ihn unterstützen, dass sie den Fall verfolgen, dass sie ihm eine baldige Genesung wünschen. Da gibt es so Leute wie den Chef der kremlkritischen Radiostation Echo Moskaus, Echo Moskvy. Da gibt es den Ex-Bürgermeister von Jekaterinburg. Das ist auch eine größere Stadt, der auch eben seiner Unterstützung zugesagt hat. Oder einen Business-Ombudsmann, der auch öffentlich sich dazu geäußert hat. Bei Social Media gibt es ganz viel Unterstützung aus dem Team von Nawalny natürlich, aber auch von ganz einfachen Nutzerinnen und Nutzern, die mitfiebern und die ihm baldige Genesung wünschen und auch bekannteren Persönlichkeiten, zum Beispiel aus dem Bereich Kunst und Kultur.
Wie ist denn eigentlich die russische Sicht der Dinge auf Nawalnys mutmaßliche Vergiftung? Wir hatten heute selbst hier im Deutschlandfunk nochmal einen Beitrag dazu im Programm von unserem Kollegen Tilko Gries, der ganz interessante Sachen erzählt hat. Vor allen Dingen, wie man zum Beispiel Nawalny auch nennt. Also wir sprechen hier immer von Oppositionspolitiker, Kreml-Kritiker. Da ist, glaube ich, oft die Rede von Blogger.
Genau, von Blogger oder wie jetzt seit diesen Wochen, wo der Fall seiner mutmaßlichen Vergiftung verfolgt wird, der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow immer sich so windet, überhaupt seinen Namen zu nennen, wenn er zu ihm gefragt wird. Und eine seiner beliebtesten, würde ich sagen, Formulierungen ist Berliner Patient. So nennt er Nawalny, also dass man nicht mal seinen Namen in den Mund nimmt. Und die Versionen über seine mutmaßliche Vergiftung, die sind ja wirklich hochinteressant und entstehen immer wieder und immer neue. Heute hat zum Beispiel Peskow gesagt, dass es keine Anhaltspunkte gibt für einen chemischen Angriff. Also Kreml sieht da keine Anhaltspunkte und hat nochmal betont, dass man in Russland irgendwie Informationen der Kollegen im Ausland erwartet und darum bittet. Aber wir haben jetzt in den vergangenen Tagen beobachtet, was es alles gab da an Versionen. Zum einen hat man damit begonnen, dass es keine Vergiftung gab. Das war irgendwie eine Störung in seinem Stoffwechselsystem. Mhm. Dann hat das Außenministerium erzählt, dass Nowitschok eigentlich gar nicht in der Sowjetunion oder in Russland hergestellt wurde. Dann wurden die Deutschen beschuldigt, dass sie Nawalny angeblich vergiftet haben. Und dann hat ja Le Monde zuletzt berichtet, dass Putin im Gespräch mit Macron gesagt haben soll, Nawalny habe sich selbst vergiftet.
Das war der Tag für diese Woche, aber wir kommen natürlich wieder und sind mit frischen Ausgaben da dann schon wieder am Montag. Bis dahin gerne wie immer Ihre Kritik an dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs dabei gewesen sein. Mein Name ist Sonja Meschkat.